Wir haben das letzte Mal einen schwer traumatisierten Propheten kennengelernt, Nahum. Trost ist sein Name und Hass ist sein Herz. Er musste als Kind und als junger Mann unfassbar viel Gewalt, Brutalität und Sterben und Grausamkeit sehen. Eine furchtbar zerrissene Welt. Der Hass gegen das neuassyrische Reich, den Herrscher Assurbanipal und die Hauptstadt Ninive muss unbändig gewesen sein. Und nun darf er den Untergang Ninives schauen. Er beginnt sein Buch mit einem Psalm, den haben wir letztes Mal behandelt. Aber auch dieser Psalm und sein Beten sind zerrissen. Nahum ist trotz seines zerrissenen Herzens ein frommer Mann. Er schreit das Gericht und den Zorn über Ninive hinaus. Und gleich in dem nächsten Satz schreit er, ruft er die Langmut und Güte Gottes hinaus. Und zwischen den beiden ist er zerrissen. Heute schauen wir uns den Rest seines Buches an. Wir stellen fest, das ganze Buch ist zerrissen. Was wir am Anfang gesehen haben, die Verse, die da unterbrochen werden, und das geht durchs ganze Buch durch. Das ist eins der am schwersten übersetzbaren Bücher deshalb. Wir haben 4 Textkörper. Ich sage sie kurz und dann sprechen wir es im Einzelnen durch. Der erste ist nicht mehr als eine Sammlung von Fragmenten, von einzelnen Bruchstücken. Das zweite ist ein kurzer Aufruf zum Feiern und dann kommen nochmal 2 Lieder. Die gehören mit zum literarisch Größten, was das Alte Testament hat, neben Buch Hiob. Das ist gewaltig, literarisch gewaltig. 2 Lieder nochmal zum Schluss. Und jetzt gehen wir zu dem ersten Block. Ich habe ihn hier abgebildet. Das sind die Verse 12 bis 14. Ich lese es vor. So hat der Herr gesagt, wiewohl sie die Herren sind und zahlreich sind sie gerade vergehen und müssen dahin. Ich habe dich gebeugt, ich tue es nicht wieder. Und jetzt, ich zerbreche das Joch, das dir Juda auflegt, und deine Bande zerreiße ich. Das merkt man im Deutschen nicht. Dir ist immer gleich, aber hier ist es ein weibliches Dir im Hebräischen. Das heißt, Juda ist wahrscheinlich gemeint. Du kriegst nicht nochmal ein Joch. Die Herren, die dich gebeugt haben, die müssen dahin. Und jetzt Vers 14 haben wir auch ein Du oder ein Dich. Das ist männlich. Wahrscheinlich ist Assurbanipal, der König der Assyrer, angesprochen. Und entboten hat wieder dich, Assurbanipal, der Herr, nicht wird noch weiter gedacht deines Namens. Jetzt muss man wissen, Könige leben davon, dass sie Nachleben haben. Ja, die tun alles, damit man sich an sie erinnert. Und hier wird selbst sein Name vergessen. Oder habt ihr denn schon mal gehört, Assurbanipal? Ich auch nicht. Ja, der ist wirklich in Vergessenheit geraten. Aus dem Haus deiner Götter rotte ich aus Schnitzbild und Gussbild. Das ist ja, die Götter halten müssen, sind ja dafür da, dass sie dem König seine Autorität geben, und selbst die werden zerstört. Und jetzt kommt vielleicht noch die schlimmste Ansage. Weil ein König baut sich ein großes Mausoleum, ein Grabmal, eine Pyramide. Ich mache dein Grab zum Schandmal. Also schlimmer geht's nicht. Es gibt heute viele und schreckliche Herrscher wie Assurbanipal, aber sie können nur so schrecklich wüten, weil Gott und solange Gott ihnen die Macht dazu gibt. Selbst das Elend, das Gott für die unterdrückten Völker zulässt, hat seinen Sinn. Kurzer Blick in die Zeitgeschichte, die armen Ukrainer. Noch nie kamen so viele Ukrainer zum Glauben an Jesus wie heute. Die haben in ihre Gottesdienste, wir begleiten da einen Missionar, David heißt der mit Vornamen, ich glaube in Kiew ist der, jeden Sonntag kommen Leute zum Glauben taufen, am laufenden Band. Noch nie gab es das. Während dieses schrecklichen Krieges und vielleicht auch durch die Not, die der Krieg mit sich bringt. Wenn wir uns vor schrecklichen Herrschern fürchten wollen, dann dürfen wir an Assurbanipal denken, dessen Tempel zerstört wurde und dessen Königsgrab ein Schandmal wurde. Ist bloß eine Zeit. Es geht nur eine bestimmte Zeit. Allerdings, damals die Freiheit von den Assyrern dauerte nicht lange. Die Meder und Perser kamen dann ja und die knechteten das Volk Gottes dann weiter. Und dann kamen die Griechen und dann kamen die Römer bis zum Untergang. Ja, dann war gar nichts mehr mit Israel, viele Jahrhunderte lang. Aber jetzt soll erst mal gefeiert werden, sagt Nahum. Der zweite Textkörper ist dem Feiern gewidmet. Auch ein sehr kurzer Textkörper, 2 Vers 1 und 2 Vers 3. Warum, wo ist der Vers 2? Ich sage, es ist ein zerrissenes Buch, der gehört offensichtlich zum nächsten Textblock. Das merkt man, wenn man es liest. Also warum das so ist, weiß niemand, aber es ist eindeutig. Also jetzt geht es hier ums Feiern. Sieh da auf den Bergen die Füße des Frohboten, der Heil verkündet. Feiere, Juda, deine Feste, erfülle deine Gelübde, denn nie in Zukunft wird mehr durch dich durchziehen, der nichts nutzt. Er ist vorbei, er ist dahin, denn der Herr hat wiederhergestellt den Weinstock Jakobs wie den Weinstock Israels, hatten doch Verwüster sie verwüstet und ihre Ranken vernichtet. Und jetzt feiert, erfüllt eure Gelübde. Nahum sieht auf dem Gebirgsweg aus dem Norden, ein Bote kommt da gerannt. Er sieht nur die Füße. Ja, vom Norden her, da ist das Nordreich, ja, das ja eigentlich schon zerstört ist und da wohnen ja viele andere Völker jetzt. Da wird jetzt der größte Traum des Gottesvolkes wahr. Nord- und Südreich werden wieder vereinigt. Der Weinstock Jakobs, das Südreich, und der Weinstock Israels, das Nordreich. Ne, er drückt es mit dem alten Bild des Weinstocks aus. Das Nordreich war schon ein ganzes Jahrhundert lang unter der assyrischen Herrschaft in einzelne Staaten zerschlagen. Das Südreich war zu einem erbärmlichen Vasallenstaat verkommen. Die mussten Abgaben nach Ninive bezahlen. Wir haben das letzte Mal schon gehört, dass König Josia die Schwächung vom assyrischen Reich durch die Angriffe von Meder und Perser, ja, mussten die ihre Truppen abziehen. Und Josia hat nicht nur die Tempelreform gemacht, sondern er ist in den Norden vorgestoßen und hat Gebiet um Gebiet zurückerobert. Der Nichtsnutz, von dem hier die Rede ist, das ist wahrscheinlich Assurbanipal. Der ist jetzt tot. Der soll das Land nicht wieder durchziehen. Jetzt wird gefeiert. Jetzt lassen wir es richtig krachen, wie es so schön heißt, ja. Und wie schnell werden Siegesfeiern zu Heldenfeiern? Wie schnell werden Siegesfeiern zu Heldenfeiern? Ich denke an die große Feier am 3.10.1990 auf dem Platz der Republik in Berlin. Da sehen wir sie alle zusammen, Willy Brandt, Hans-Dietrich Genscher, Hannelore Kohl, Helmut Kohl, Friedrich von Weizsäcker, die anderen kenne ich nicht, die kennt ihr vielleicht besser als ich. Da sehen wir sie alle zusammen. Richard von Weizsäcker hielt damals die Rede, ja, hat es bekannt gegeben praktisch. Und dann wurde die Nationalhymne angestimmt, mit der wir bis heute Deutschland feiern. Und dann war dadurch der Ludwig Güttler, Berufstrompeter seines Zeichens, von dem gibt es keine Aufnahme. Von dieser Feier gibt es eine Aufnahme, das ist sehr bewegend, die zu hören. Aber wie der Ludwig Güttler ganz allein auf seiner Trompete nun danket alle Gott spielten, das weiß man halt noch. aber davon gibt es keine Aufnahme. Das fiel hinten runter, das danket alle Gott. Dabei war es eindeutig Gott und eindeutig die Kirchen, die die Wiedervereinigung zustande gebracht haben. Nicht Herr Kohl. Deshalb wird das befreite Gottesvolk jetzt ausdrücklich aufgefordert zum Feiern eines Gottesdienstes, kein Nationalfeiertag. Ein Gottesdienst soll gefeiert werden. Das merkt man daran, dass Gelübde erfüllt und Opfer gebracht werden. Man erfüllt ein Gelübde, indem man ein Opfer darbringt. Wie viele haben in Notzeiten, vor allem in den Notzeiten des Krieges und der Kriege, Gott ein Gelübde dargebracht? Wenn ich gesund nach Hause komme, dann. Und so wenig wurden die gehalten. Das ist der menschlichen Vergesslichkeit Gott gegenüber geschuldet, dass man hier extra einen ganzen Abschnitt haben muss. Jetzt feiere auch Gottesdienst. Ja? Eine sehr wichtige Sache. Dann wird das Buch von zwei Liedern abgeschlossen. Das sind die Kekskörper 3 und 4. Wir lesen zuerst das erste Lied und ich mache dann, während ich es vorlese schon, ja, Zwischenbemerkungen und erkläre es dann schon im Fluss. Ja. Das geht ab Vers 1, Vers 10. Und jetzt ist halt auch wieder, sieht man diese Zerrissenheit, gell? Also 1, Vers 10 und dann geht es weiter bei 2,2, 2,4, 2,5. Also da ist ein gewisser Durcheinander. Ja. Ich lese, weh Stadt des Dornengestrüpps, das voll ist von Löwen, es wird verzehrt wie dürre Stoppeln. Das ist jetzt der Abschnitt, der literarisch ganz gewaltig ist. Schaut euch die Bilder an. Ein Löwengestrüpp, brennende Stoppeln. Was machen die Löwen? Ja, was passiert mit denen? Denn von dir ging aus der Böses, wieder den Herrn ersandt, der Nichtswürdiges plante. Das Böse, das Assurbanipal gegen Gott verübte, wird mit dem Bild der Löwen beschrieben. Ja, wie ein Löwe rausgeht zum Morden. So ging der raus. Ab Nahum 2, Vers 12 wird dieses Bild dann weiter erklärt. Aber jetzt kommt das Mittelstück. Das schildert die Eroberung Ninives in ganz großer Detailtreue und in großer literarischer Kraft. Man sieht es förmlich vorm inneren Auge. Schaut mal hin. Heran zog der Zerstörer wieder dich, den Wall nun bewacht, auf die Straßen gespäht, nun fest die Hüften, gesammelt alle Kraft. Der Schild seiner Krieger, rot leuchtend, die Mannen, Scharlach glänzend, wie Feuer von Fackeln, die Wagen, wenn er antreten lässt, nämlich, und die Rosse, die schütteln sich. Auf den Gassen rasen sie daher, die Wagen überrennen sich auf den Plätzen. Das sieht so aus auf die Kreuzungen im Heerlager, dass die fast zusammenfetzen, die Wagen, ja. Sie erscheinen wie Fackeln, sie zucken wie Blitze. Seine Führer erhalten Befehl, niemand strauchelt in den Kolonnen, sie stürmen zur Mauer, schon ist das Sturmdach bereit. Die Tore am Strom sind geöffnet und der Palast schon wankt. Der König ist irgendwo im Kampfgewühl. Man holt heraus, führt gefangen die Herren, die Königin und ihre Mägde, den ganzen Hof, den ganzen Harem zusammen. Sie schluchzen wie Tauben gurren, sich schlagend an die Brust. Ninive selbst ist wie ein Wasserteich. Das war ja der große Vorteil von Ninive, dass ein Teil außenrum Wasser war, das man nicht erobern konnte. Dann haben die das Wasser abgelassen. Ja. Dessen Wasser entfliehen. So seht doch, steht. Doch niemand macht kehrt. Jetzt wechselt die Szene auf einen Schlag wieder. Das ist das Gewaltige an dem Bild. Das Bild schwankt hin und her, wie im guten Film, wenn die Kameraeinstellung hin und her geht. Jetzt sehen wir die siegreichen Soldaten, wie sie die Stadt plündern. Die reichste aller damaligen Städte, erinnert ihr euch? Die haben Theben ausgenommen. Und den ganzen größten Schatz der Welt damals alles nach Ninive gebracht. Und jetzt hören wir die Soldaten. Raubt Silber, sagt der eine zum anderen. Raubt Gold. Lass es Silber liegen. Nimm Gold. Kein Ende nimmt ja der Vorrat. Und was für ein Jammer, dem Schwaben, unter denen muss das Herz geblutet haben. Zu schwer ist alle das kostbare Gut. Wir können es gar nicht wegschaffen, so viel. Öde und Verödung und Verelendung, verzagtes Herz und schlotternde Knie. Vorher waren es noch starke Knie, jetzt sind es schlotternde Knie und Todeszittern in allen Hüften und alle Gesichter. Glühend rot. Zum Schluss des Liedes wird das Bild vom Löwengestrüpp jetzt noch einmal aufgenommen. Nochmal Löwengestrüpp. Wo ist nun die Wohnstatt der Löwen und die Höhle des jungen Leuen, wo hinein der Löwe sich verkroch, das Löwenjunge ungeschreckt? Der Löwe raubte für seine Jungen und würgte für seine Löwinnen. Er erfüllte seine Löcher mit Raub und seine Wohnung mit Beute. Siehe, ich will an dich, ist der Spruch des Herrn, der Kriegesheere. Gott kommandiert über die Kriegesheere der Meder und Perser auch. Gott der Kriegesheere. Ich lasse aufgehen in Rauch dein Gestrüpp und deine Jungleuen frisst das Schwert, ich mache dein, das ist der Ethnozid, ja, am assyrischen Volk, den es tatsächlich gab. Ich mache deinem Rauben auf Erden ein Ende und nicht hört man ferne die Stimme deiner Löwinnen. Die Raubgier der Assyrer bestand darin, dass sie die unterworfenen Staaten stufenweise um ihre Existenz brachten. Zuerst Vasallenverhältnis, also mit hohen Abgaben, dann Provokation. Ja, und dann gab es einen Putschversuch. Natürlich gab es einen Putschversuch bei Provokation. Und dann gab es Strafen, Gebietsverkleinerung, zum Schluss dann Einverleibung in das eigene Herrschaftsgebiet, Deportation der Führungsschicht und Ansiedlung anderer Völker. Wir lesen davon schon in Jesaja 10, Vers 5. Und das wird auch dort gebrandmarkt, dieses Unrecht, als etwas, was Gottes Willen widerspricht. Der Ausleger Karl Ellinger, also hat nichts mit euch zu tun wahrscheinlich, Karl, oder kennet ihr den vielleicht sogar, dass das ein Onkel hat gewesen sein können oder ein Opa, Karl Ellinger. Karl Ellinger, ein Theologe, habt ihr irgendwo nicht? Okay, also der schreibt, Gott will keine Vernichtung der Völker, Gott will kein Ethnozid und keine Verwischung ihrer Grenzen, sondern er will freie Völker mit eigenem Leben auf ihrem eigenen Grund und Boden. Deshalb ist das, was Assyrien gemacht hat, deshalb ist das, was überall dort gemacht wurde, wo es Kolonien gibt, wo die Ureinwohner zurückgedrängt werden, das ist auf der ganzen Welt gibt es das, überall, wo Kriege geführt werden zu Gebietszugewinn, das ist gegen Gottes Willen. Und jetzt kommt das letzte Lied. Das endet mit einem Leichengesang. Furchtbar gruselig zum Schluss. Ein Leichengesang. Das Buch fängt mit einem Psalm an und hört mit einem Leichengesang auf. Wir lesen auch hier den Text zusammen und ich mache wieder ein paar kleine Bemerkungen. Das Lied hat drei Stufen sozusagen. Das steigert sich von einem Scheltwort. Es fängt an, wehe, das ist ein Scheltwort. Dann kommt ein Drohwort und dann kommt eben dieser Leichengesang. Wir beginnen mit dem Drohwort, 3, Vers 1. Wehe Stadt der Blutschuld, so ganz Trug, nur Trug, mit Beute gefüllt, nie fehlt es an Raub. Das Schlüsselwort, das dann in Vers 4 wiederkommt, ist das Wort Trug oder Betrügen, also nicht nur durch Gewalt, sondern auch durch Hinterlist und Schleue, hat Assyrien die anderen Völker ausgeraubt. Dann kommt das Drohwort. Jetzt wird der Gewalt Assyriens Gewalt entgegengesetzt. Jetzt schildert Nahum den Untergang der assyrischen Heere aus der Sicht eines assyrischen Soldaten. Einen guten Film erkennt man daran, dass er einen Personenwechsel und einen Szenenwechsel macht. Hier wechselt jetzt das Erzähl-Ich. Ja? Mal ist der Nahum, mal ist ein Spruch von Gott. Und mal sind es die Soldaten, die die Stadt ausnehmen. Und jetzt ist es ein Soldat im assyrischen Heer. Da merkt man die kunstvolle Art, wie das gemacht ist. Das Erzähl-Ich ändert sich. Und jetzt spricht ein assyrischer Soldat in der Panik. 3 Vers 2, horch! Peitschenknall, horch, Rädergerassel, jagende Rosse, tanzende Wagen und überall, wo er hinguckt, sieht er nur noch Rosse und Wagen, heranspringende Reiter, ein Flammen von Schwertern und Blitzen von Späßen, eine Menge Gefallener, er sieht auf dem Boden nur noch seine Kollegen auf dem Boden liegen, verblutend, eine Unmasse Toter, kein Ende der Leichen. Und dann wird das Drohwort begründet mit dem Bild, wieder Szenenwechsel. Das ist das Gewaltige an dem Buch. Ein hochkomplexes Buch mit dem Bild einer Prostituierten. Jetzt zeigt Nahum die ganze Tiefe der Schuld Assyriens und er zeigt ihre tiefe Beschämung und Demütigung. Jetzt spricht wieder Nahum. Ob der vielen Buhlerei der Dirne anmutsvoll und erfahrenen Künsten, die da Völker bestrickte mit ihrer Buhlschaft und ganze Stämme mit ihren Künsten. Das ist der Vorwurf und jetzt kommt das Gericht. Siehe, ich will an dich, ist der Spruch des Herrn, jetzt spricht Gott, dir ins Gesicht aufdecken deine Schleppe. Ja, das ist ein sehr bildliches und anstößiges Bild. Da ist eine Frau, die hat ein langes Gewand, wo sie ihre Blöße zudeckt und es wird ihr gerade so über den Kopf gestülpt. Jetzt sehen sie alle alles. Ich will zeigen den Völkern deine Blöße und den Königreichen deine Schmach. Ich will, und jetzt, es reicht nicht, dass sie da splitternackt dasteht. Das ist eine furchtbare Schande. Jetzt will ich dich bewerfen mit Unrat, will dich schänden, dich machen zu Dreck. Ein kurzer Leichengesang schließt das Buch ab. Das ist so wie so ein Höhepunkt. Man sieht, das ist diese schöne Hurengewand der Frau über dem Kopf. Und man sieht sie nackig da und dann kommt Dreck drauf, bis bloß noch Dreck zu sehen ist. Punkt, Höhepunkt, Schluss, jäher Schluss, ein Leichengesang, ein Vers und fertig. So schließt das Buch mit dem Leichengesang. Das Schreckliche ist, es ist gar niemand mehr da, der den singt. Früher bei einer Beerdigung, da hat man Leute einbestellt, die einen Trauergesang da gemacht haben und die da weinen und sich an die Brust schlagen, das sollte die Hinterbliebenen trösten, dass da jemand mit ihnen heult, ja, und schreit und weint und einen Klagegesang singt. Das sollte Trost sein. Es gibt aber weder Überlebende noch Tröster. Das ist der Leichengesang, dass nicht mal mehr jemand da ist, der ihn anstimmt. Der Nahum sagt noch ein Versle und Ende. Also das ist unfassbar dramatisch, dieses schreckliche Bild zum Schluss. Und dann kommt ein kurzes Versle, wo der Nahum noch so einen Nachruf irgendwie macht. So soll's kommen, dass jeder, der dich sieht, vor dir flieht und sagt, Ninive ist zerstört. Wer hat Mitleid mit ihr? Wo soll ich nur suchen nach Tröstern für sie? Keiner möchte da Tröster mehr sein. Ein erschütterndes Buch. Ja, man liest das weg über die drei Kapitelchen, aber das ist unfassbar. Wir erleben in unserer Zeit vielleicht mehr Grausamkeiten als die des Neuassyrischen Reiches. Also wenn man an die Millionen abgetriebener Kinder denken, dann auf jeden Fall sieht halt niemand außer Gott, gell? Und viele lesen Texte wie das Buch Nahum und berufen sich darauf, dass wir im Neuen Testament ja einen ganz anderen Gott haben. Gell? Das ist der Gott vom Alten Testament, der Herr der Heerscharen, der da jemand so kaputt macht wie Ninive, das ist nicht unser Gott. Im Neuen Testament haben wir einen Gott der Gnade. So wird es ja argumentiert. Dass wir uns darauf bloß nicht ausruhen. Ich schließe mit ein paar Zitaten aus dem Neuen Testament. Neues Testament jetzt, O-Ton. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Ninive, Gewalt gegen Gewalt. Galater 6, Vers 7, ein wunderbarer Brief über die Freiheit eines Christenmenschen. Ein Kernstück vom Neuen Testament. Wir kennen den, der gesagt hat, die Rache ist mein, ich will vergelten, und wiederum der Herr wird sein Volk richten. Schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das waren zwei Zitate aus dem Alten Testament, aber der Nachsatz in Hebräer 10, Vers 30, 31, der Nachsatz ist Neues Testament. Schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und eins der Zentraldokumente im Neuen Testament, der Römerbrief. Verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Du aber mit einem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an, auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden geben wird nach seinen Werken. Römer 2, Vers 4 bis 6. Ja, den Gott schieben wir gerne ins Alte Testament ab, diesen Gott. Aber das ist auch der Gott vom Neuen Testament. Und wenn wir das wegschieben, gell, dann bagatellisieren wir den Tod von Jesus. Das ist so schlimm, das haben wir, was wir in Ninive gesehen haben, dass es Jesus gebraucht hat, um uns zu retten. Wir bagatellisieren den Tod von Jesus. Und die, die das so machen, da der Gott vom Alten Testament hat mit uns nichts mehr zu tun, das sind nicht umsonst auch die Theologen, die nachher sagen, der Jesus hätte nicht sterben müssen. Das war kein Sühnetod. Das war halt ein Unfall. Das kann Gott nicht wollen, dass er da jemanden totschlägt, bloß dass er vergeben kann. Das ist eine Bagatellisierung von unserer Sünde und Sündhaftigkeit und es ist eine Bagatellisierung vom Tod von Jesus. Jeder, der in sein eigenes Herz ehrlich reinschaut, der weiß, wie schrecklich das ist. Und jeder, der mit wachem Auge in die Weltgeschichte schaut, der weiß, wie schrecklich das alles ist. Und wir sehen nur die Spitze vom Eisberg. Auch mit Ninive, was wir jetzt gelesen haben. Nur die Spitze vom Eisberg. Es war so schlimm und was uns droht als Menschen, ist so schlimm, dass Jesus hat sterben müssen. Das ist die neutestamentliche Antwort auf das Buch Nahum. Und ausgerechnet der Jesus sagt nachher, hey, ich schicke euch den richtigen Nahum. Ich schicke euch den Tröster.
Und der ist es, der uns die Gewissheit vom Heil schenkt und die Gewissheit der Sündenvergebung, der richtige Nahrung.